Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich bin Pia und bin hier heute zusammen mit Tobi im virtuellen Aufnahmeraum. Hallo Tobi.
Hallo.
Und wir sprechen heute über das Thema Audioeffekte. Das greift oder das dockt so ein bisschen an der Folge an, die wir zum Thema Produktion gemacht haben. Denn ich will eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen. Tobi, was sind Audioeffekte? Du kannst es sowieso besser erklären als ich.
Audioeffekte, ja, das sind, wie das der Name schon sagt, Effekte, die man praktisch anwendet auf eine fertige Aufnahme, auf Einzelspuren, um sie halt entweder passender für das Medium zu machen, auf dem sie halt später konsumiert werden. Das heißt, frequenzmäßig anzupassen auf Kopfhörer, Boxen, Autoanlage, lautstärkemäßig anzupassen, um halt eben ja möglichst schön und möglichst realistisch eine Band, die live gespielt hat, zu transportieren und dann so aufzubereiten, dass es sich halt auch eben gut anhört auf einem jeweiligen Abhörgerät.
Mhm. Werden diese Effekte ausschließlich dann in dem Programm gemacht, mit dem ich eben den Song produziere, oder kann ich da auch irgendwelche Geräte zwischenschalten dafür?
Also früher wär das typischerweise überhaupt nicht nachträglich gemacht worden. Früher hatte man halt einen Kompressor oder alles, die Effekte halt vorgeschaltet, und die waren dann halt eben auf Tonband und dann musste man auf ewig damit leben, wie sie dann damals aufgenommen wurden. Auch heute ist es immer noch eigentlich ganz nett, gerade bei Gesang oder so, einen vorgeschalteten Kompressor zu haben. Da gehen wir nachher noch genauer drauf ein, ja, um halt einfach das Signal schon so ein bisschen schöner aufzubereiten. Umso weniger man nachher am fertigen Signal machen muss, umso besser meistens das Ergebnis. Also es ist immer das Ziel, dass es möglichst schon gut klingt, wenn es reingeht, damit man nicht zu viel arbeiten muss, weil das hört man dann schnell. Mhm. Aber heute hat man natürlich den Luxus, dass das alles im Endeffekt Plugins sind auf den Spuren, die wir in der virtuellen Aufnahmesoftware bearbeiten können und dann auch jederzeit noch verändern können. Das heißt, ich kann Effekte noch ändern, obwohl ich sie anders aufgenommen habe. Ich muss dann nicht immer direkt wieder das Tonband wegwerfen und von vorne anfangen. Das ist schon sehr, sehr hilfreich.
Ich habe sozusagen das Rohmaterial auch noch zusätzlich.
Genau.
Ja, das fand ich spannend. Ich habe auch bei einigen Begriffen gemerkt, ich kenne die aus meiner Ausbildung Mediengestalterin Bild und Ton. Da hat man auch mit einigen dieser Effekte gearbeitet. Wir hatten aber auch einen riesigen ZGR, zentraler Geräteraum oder wie auch immer wahrscheinlich. Also alle, die so eine Ausbildung gemacht haben, schlagen mich jetzt wahrscheinlich, weil ich es falsch ausspreche. Aber das ist eben ein Raum gewesen, wo diese ganze Technik verbaut war, mit der man auch Bänder ankodieren konnte und so weiter und so fort. Ne? Und da gab es zum Beispiel auch einen Limiter und so. Und ja, wir gehen jetzt gleich mal ein bisschen auf diese ganzen Begriffe ein. Es gibt so ein ganz schönes Meme mit Audioeffekte erklärt. Ich habe es nur bei Instagram gefunden, das noch so zu finden, dass ich es auch in die Shownotes packen kann. Und da sieht man dann eben das Bild eines Hundes, auf den diese Audioeffekte praktisch angewandt wurden. Und wir orientieren uns da jetzt mal so ein bisschen dran. Und der erste Audioeffekt ist der Bypass. Was ist das?
Bypass ist die beste Möglichkeit überhaupt. Das sind im Endeffekt gar keine Effekte. Bypass heißt dran vorbei, ja, im Endeffekt. Das heißt, man umgeht einfach jegliche Art von Effekten und hat einfach das rohe Ausgangssignal. Das ist eigentlich nicht wirklich ein Effekt, das ist so indirekt ein Audioeffekt.
Okay. Was ist ein Delay?
Delay, ja, da kommen wir jetzt in die räumlichen Effekte. Um das kurz mal zu motivieren, warum man überhaupt sowas hat, ein Delay, oder wir kommen auch sicher gleich dann zum Reverb, der in die gleiche Kategorie fällt. Wenn ich eine Aufnahme mache, dann habe ich typischerweise ein Close Mic an dem jeweiligen Instrument. Das heißt, ich habe ein Mikrofon sehr nah an der Gitarrenbox, ein Mikrofon sehr nah am Schlagzeug, sehr nah am Mund des Sängers. Das heißt, für uns Menschen, die gewohnt sind, Klang in einem Raum wahrzunehmen, das heißt mit Hall und mit Echo, was auch immer, das realisiert man gar nicht so sehr, wie sehr auch jeglicher Raum klingt, selbst wenn man nicht so ein großes Echo hat. Mhm. Um das halt wieder natürlicher zu machen und auch einfach, ja, ein bisschen aufzuhübschen, benutzt man halt eben Delay und Reverb, um halt wieder diese Räumlichkeit im Endeffekt in den Klang, den ich halt aufgenommen habe, wieder reinzubekommen. Ganz gerne angewendet bei Gitarren, beim Schlagzeug, also eigentlich quer durch die Bank kann man das Ganze anwenden. Beim Bass ist es eher selten, aber selbst da gibt es Anwendungsfälle. Und ja, das Delay ist im Endeffekt ein Audioeffekt, wo zeitlich versetzt das gleiche Signal ein bis x Mal wiederholt wird. Vielleicht auch verteilt im Stereobild. Das heißt, ich habe ja ein räumliches Bild von rechts nach links im Kopfhörer gesehen oder auch im Stereobild, wenn ich zwei Boxen habe. Das heißt, ich kann dieses Signal wiederholen in einem gewissen Abstand, gerne auch getaktet, auf entweder auf Millisekunden oder halt eben auf Basis des Songtempos auch sehr gerne. Das heißt, ich habe die Beats per Minute und die Wiederholungen schlagen halt jeweils immer auf eine Zählzeit oder auf zumindest auf eine Notenzählzeit innerhalb des Songs, weswegen dann das Delay nicht so auffällig ist. Und das wiederholt einfach schlicht und ergreifend das Signal und es wird dann halt jeweils immer ein bisschen leiser. Mhm. Und das entspricht halt im Endeffekt dem, was man mit einem Echo hätte, wenn man jetzt in eine Höhle reinruft und halt dieses klassische Hallo-Echo und das dann aus der Höhle zurückkommt. Im Endeffekt entspricht das einem Delay. Das ist eine Wiedergabe, bei der man das Originalsignal wieder gut erkennen kann und es halt einfach zeitversetzt wieder zurückkommt.
Okay. Was ist denn Distortion? Es gibt ein wunderschönes Lied von Crucified Barbara, das heißt In Distortion We Trust.
In Distortion We Trust, als Gitarrist auch immer gern genommen. Distortion ist das, was wir alle kennen als Verzerrung. Im Endeffekt ist das nichts anderes, als dass die Wave-Kurve, also das heißt die Frequenzkurve, relativ hart abgeschnitten wird und an der Lautstärkegrenze im Endeffekt. Und das sorgt halt für diesen Verzerrungseffekt. Viele Leute nehmen das als Kratzen wahr. Es gibt auch eine unangenehme Verzerrung. Das heißt, wenn ich meine Boxen zum Beispiel zu laut drehe, dann bekomme ich auch schnell eine Verzerrung. Wenn ich jetzt hier zu nah ans Mikro gehen würde, habe ich sehr schnell eine Verzerrung. Ist im Endeffekt immer halt eben, wenn die Audiowelle an ihre Grenzen stößt und hart abgeschnitten wird, dann gibt es halt dieses ja sehr kratzige Geräusch, das man in der Audioproduktion nur sehr spärlich einsetzt. Außer man möchte halt es gibt so gerne so Pre-Chorus-Effekte, wo halt dann der Sänger halt sehr laut brüllt oder singt und dann wird das halt sehr verfremdet. Das klingt dann aber sehr schnell auch sehr eigenartig und sehr unpassend. Ansonsten benutzt man Distortion nur sehr leicht, wenn man versucht, einem Gesangspaar zum Beispiel ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr Esprit zu verpassen. Aber das ist dann auch meistens so, dass man es nicht wirklich wahrnimmt. Distortion ist eher dann was man bei Gitarrensignalen oder beim Bass zum Beispiel benutzt, um das halt zu verzerren. Da sind wir irgendwie vom menschlichen Ohr her dran gewöhnt, bei Gesang oder anderen eher schönen Klängen wie Piano. Da möchte man keine Distortion hören, weil es halt einfach das Signal verzerrt und es einfach nicht mehr sauber wahrnehmbar ist, die Töne.
Was beim Gesang möglicherweise häufiger aber angewandt wird, zumindest verbinde ich dieses Wort mit dem Gesang, ist der Chorus.
Das ist tatsächlich richtig, wobei das auch Akustikgitarren, Clean-Gitarren gerne angewendet wird, selbst Bass. Chorus ist nicht so unähnlich dem Delay. Also im Endeffekt gibt auch der Chorus das gleiche Signal wieder, halt mit einem deutlich kürzeren Versatzzeit. Typischerweise auch ein bisschen verteilt wieder im Stereobild und halt mit einer Modulation. Das heißt, ich höre nicht exakt eine Kopie meines jeweiligen Signals, sondern ich höre das Signal leicht verändert, ein bisschen im Ton verändert, vielleicht in der Klangfarbe verändert. Und das hat halt dann den schönen Effekt, dass es halt dafür sorgt, dass es halt ein bisschen breiter klingt. Wenn ich zweimal dasselbe Signal gleichzeitig oder zeitlich knapp versetzt ins Stereobild lege oder überhaupt wiedergebe, dann wird es entweder nur lauter, wenn sich die Wellen, im Endeffekt die Schallwellen auftürmen, dann wird es lauter. Oder es kann sich sogar ein bisschen auscanceln. Das heißt, wenn die Schallwellen halt versetzt voneinander sind, dann wird halt aus der großen Schallwelle, dann dampft die sich zusammen in kleine. Also praktisch, man kann es sogar komplett auscanceln, wenn man es sehr, sehr perfekt anlegt. Und wenn man es aber ein bisschen moduliert und der Ton ein bisschen anders ist, dann breitet das halt alles so ein bisschen auf. Das klingt alles ein bisschen fetter, ein bisschen schöner, ein bisschen runder, nach mehr Stimmen, nach mehr Gitarren, die gleichzeitig spielen. Und ja, dafür wird der Chorus halt typischerweise eingesetzt. Also gerne auf Backing Vocals kann man das machen. Gitarren benutzen es gerne, gerade so 80er-Jahre-Gitarren. Da ist auch immer gerne mal ein bisschen Chorus drauf, um es halt alles ein bisschen breiter, ein bisschen weicher und ausladender klingen zu lassen. Und halt auch gerne akustische Gitarren. Das ist eine 12-String zum Beispiel, wer das schon mal gehört hat, die 12-String bei der Gitarre, das ist im Endeffekt eine standard sechsseitige Gitarre, die dann halt jeweils eine Oktave höher gestimmte, gleich gestimmte Seite an der jeweiligen anderen Seite dran hat. Das heißt, im Endeffekt schlage ich immer zwei Seiten an und das erzeugt dann halt einen natürlichen Chorus, weil auch da kann ich niemals das gleiche Tuning hinbekommen. Das ist einfach unmöglich. Und dadurch habe ich halt da auch immer zweimal den gleichen Ton ganz minimal verändert. Und das sorgt dann halt dafür, dass so eine 12-String zum Beispiel auch super breit klingt und man kann mit dem Chorus halt so ein bisschen nachsteuern und versuchen, das so ein bisschen zu emulieren im Nachhinein.
Ich habe manchmal den Eindruck bei Bands, dass ich den Sänger oder die Sängerin zweimal höre und frage mich dann, ob das zweimal eingesungen und übereinander gelegt wurde oder ob das jetzt dieser Effekt ist.
Typischerweise sind das Doublings. Also im klassischen Fall stellt man den Sänger hin und lässt ihn halt, gerade beim Refrain, also es gibt halt auch Strophen, wo es halt sehr direkt sein soll, dann geht man nur mit einer Stimme hin. Aber gerade im Refrain wird gedoubled gerne mal zwei, dreimal mit leicht veränderter Klangfarbe. Und selbst wenn man halt denselben Part singt, aber es ist halt immer, dadurch, dass es halt menschlich ist, ein kleines bisschen anders. Ja. Und das füllt halt einfach dann, genau wie der Chorus auch, alles auf und sorgt dafür, dass es einfach breiter klingt. Gitarren ist dasselbe, man doppelt die Gitarren typischerweise, man nimmt die zweimal auf, man geht nicht einfach hin und nimmt den gleichen Gitarrensignal und packt es rechts und links ins Stereobild. Das würde ziemlich langweilig klingen. Sondern man spielt es halt einfach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal ein, wenn man an alte Metallica-Platten denkt. Die haben da gerne auch 8 Gitarren eingespielt oder sogar mehr. Und genau, bei den Sängern ist das typischerweise aufgenommen. Der Chorus ist halt eben einfach hörbar. Man hört halt einfach, dass da jetzt digital oder halt eben früher analog das Signal halt in einer ähnlichen Weise mit einem gewissen Algorithmus bearbeitet wird. Und deswegen kann man den halt wahrnehmen. Das kann durchaus bei so 80er-Songs auch ein gewollter Effekt sein. Aber das, was man so hört, ist meistens gedoubled. Klassischer Fall, wenn man sich mal anhören will, wie verrückt man Doublings machen kann. Queens, Bohemian Rhapsody, der Mittelteil. Ich weiß nicht, wie viele Stimmen es am Ende des Tages waren. Habe ich leider nie genau nachgelesen, aber es sind sehr viele gleiche, die vier Mitglieder, die da in sehr vielen verschiedenen Stimmlagen singen.
Wenn jemand mehr Infos hat, schreibt uns gerne. Der nächste Audioeffekt ist Compression.
Compression, das ist wahrscheinlich der wichtigste Audioeffekt, den man hat. Und zwar geht es dabei darum, dass Verdichtung im Endeffekt, das heißt, ich habe ein sehr dynamisches Signal, was eigentlich jedes Signal ist, wenn ich, egal ob ich jetzt auf eine Snare Drum einhaue oder ob ich singe, es ist immer lauter und leiser zwischendrin. Und das funktioniert vielleicht im Raum sehr gut, aber wenn ich halt ein Wiedergabegerät habe, ein Handy oder einen Kopfhörer, einen billigen kleinen In-Ear-Kopfhörer oder so, dann möchte ich halt möglichst, dass man halt eben immer gleichmäßig den Gesang raushören kann, den Bass, was auch immer, die Snare Drum. Und da muss ich halt dafür sorgen, dass das Audiosignal halt möglichst wenig dynamisch ist. Also eigentlich will ich die ganze Dynamik, die ich so schön aufgenommen habe, wieder rausbekommen. Und das macht im Endeffekt der Kompressor. Das heißt, ich gebe ihm einen gewissen Threshold. Das heißt, ich sage ihm, ab x dB greifst du bitte ein. Und wenn das Signal lauter wird, drückst du es nach unten und machst es leiser. Dadurch bekomme ich das Signal halt näher an den leisesten Signalteil ran, also die leiseste Lautstärke, die ich erreiche im Gesang oder in dem jeweiligen Audiosignal, das ich bearbeite. Und das erlaubt dann halt im Endeffekt, dass halt eben das gesamte Signal gleichmäßig wird. Und dann habe ich halt, das wende ich auch hier bei jeder unserer Podcast-Folgen an, damit euch nicht zwischendrin die Ohren wegfliegen, wenn wir mal näher ans Mikro gehen oder lachen, sondern ich erhalte dann einfach ein sehr gleichmäßiges Signal, das man halt wunderbar im Mix platzieren kann, sodass man es halt immer hört und nicht immer ständig. Theoretisch könnte man auch einfach ständig mit dem Fader die Lautstärke verändern. Das wäre aber halt eben nahezu unmöglich von der Arbeit her, deswegen macht das der Kompressor im Endeffekt.
Das wäre ganz schön aufwendig auf jeden Fall.
Ja, aber es ist früher so gemacht worden tatsächlich.
Ja, ich habe ganz viele Soundwannen, sogenannte Soundwannen in meiner Ausbildung gebaut, wo man dann eben runtergeht, dann irgendwann wieder hoch. Ja. Ist es auch eine Kompression, wenn ich so ein Dateiformat ändere? Also wenn ich jetzt MP3 vergleiche mit einer Wave-Datei, ist das auch eine Art der Kompression?
Das ist tatsächlich eine andere Art der Kompression. Das ist nicht direkt ein Audioeffekt, aber im Endeffekt durch das Rausrendern wird halt die Audioqualität komprimiert. Mhm. Und dementsprechend gehen halt ein gewisser Anteil des Signals verloren. Deswegen würde man auch, wenn man jetzt ein Musikkonnoisseur ist, würde man Waves hören. Möglichst lossless Format, weil MP3 halt immer ein bisschen was verliert. Das merkt man auf einem regulären, auf einem Kopfhörer, im Auto, bezweifle ich stark, dass man das hört. Insbesondere, wenn man älter wird und das Gehör ein bisschen schlechter wird. Oder als Musiker unterwegs ist und auf so einer lauten Bühne spielt oder so, dann hört man das nicht mehr raus. Also ich selber tue mich da schwer, wenn es nicht gerade eine ganz schlechte MP3 ist, die es heutzutage gar nicht mehr gibt eigentlich. Mhm. Ich denke, 64 Kilobits oder so, also was es da früher gab, als möglichst kleines Dateiformat, da hört man es vielleicht raus, aber generell ist das kein Problem.
Mhm. Dann der nächste Effekt ist Saturation. Also Sättigung.
Sättigung, ja, das ist tatsächlich ein Effekt, der sehr, sehr schwierig zu erklären ist. Das ist im Endeffekt das, was früher das Tape gemacht hätte. Ja, es ist ein kleiner Mix aus ein bisschen Distortion, so ein bisschen Verzerrung und halt ein gewisses Maß an Frequenzen, die dazukommen, gerade im Höhenbereich, in den oberen Mitten, die das Ganze halt so ein bisschen brillanter klingen lassen. Das ist halt typischerweise Tape Saturation, die wir alle die digitale Welt lieben, nehmen uns dann ein Plugin, um halt im Nachhinein wieder Tape Saturation draufzugeben. Einfach, weil wir das wahrscheinlich auch einfach von den alten Aufnahmen gewöhnt sind. Diese Art des Klangs, das färbt halt einfach auf gewisse Weise gerade die höheren Frequenzen und gibt dem Ganzen halt so ein bisschen Verzerrung dazu, aber nur ganz dezent, sodass man sie nicht so richtig wahrnimmt. Damit kann man sogar eine relativ handzahme Performance dann halt noch so ein bisschen das gewisse Extra geben. Aber das sind halt wirklich so, das, da reden wir jetzt von Effekten, die nicht wirklich gut wahrnehmbar sind und die so diese letzten 5% sind, die man als Hörer gar nicht so richtig wahrnimmt, aber die, ja, halt, wenn man 95% schafft man mit diesen Standardeffekten und dann kommt die Saturation, das ist halt nochmal so das, dieses letzte bisschen, wo man denkt, so, ah ja, das macht es jetzt perfekt und rund und es klingt jetzt wie eine richtige, aufwendig produzierte Platte.
Klingt, als wenn da so ein bisschen was aufgefüllt wird.
Ja, im Endeffekt ist es das auch. Also es ist im Endeffekt kopiert man wirklich die Eigenschaften des Tonbandes und das hat halt einfach auch eine gewisse Art von Färbung gehabt. Da wird einfach so ein bisschen diese digitale Rohheit. Wir haben halt perfekte digitale Signale, aber das ist nicht das, was unsere Ohren hören wollen, sondern wir wollen wieder dieses bisschen wärmere Band praktisch zurückhaben.
Ja, da du gerade Ohren sagst, der nächste, der EQ, ist dargestellt mit dem Hund, der keine Ohren mehr hat.
Ja, EQ ist tatsächlich auch, ich würde sagen, neben Kompression das Wichtigste. Also ich glaube, mit Kompression, EQ und ein bisschen Reverb könnte man jede Platte vernünftig abmischen, sodass es hörbar wird. EQ ist halt Equalizer. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, entweder in fest definierten Bändern oder halt eben ganz frei auszuwählen Frequenzen im Frequenzspektrum. Wir haben ja von 0 Hertz theoretisch, auch wenn wir das als Mensch nicht hören können, bis, ja, 5000. 8000, 10.000 Hertz, was wir auch schon nicht mehr wahrnehmen können, das ist eher eine Hundepfeife. Das ist halt das Frequenzspektrum, das ich habe. Und die Schwierigkeit halt, wenn ich eine Platte produziere, ist, jedes dieser Instrumente deckt dieses Frequenzspektrum ab. Und am Ende des Tages habe ich als jemand, der eine Platte abmischen möchte, eigentlich nur dieses Frequenzspektrum, um die Instrumente einzusortieren und hörbar zu machen. Und ich habe halt die Lautstärke logischerweise, womit ich da auch nur gewiss viel machen kann, und halt das Stereobild, um halt alles hörbar zu machen. Das heißt, Frequenz ist unheimlich wichtig, um halt Platz zu schaffen. Das heißt, ich habe zum Beispiel den Gesang, der lebt gerne in den Mittenfrequenzen. Mhm. Und dementsprechend nimmt man halt zum Beispiel den Bass, der Kickdrum, der Snare auch gerne so ein bisschen diese Mittenfrequenzen weg, auch die Gitarren unter Umständen so ein bisschen, um halt einfach Platz für den Gesang zu schaffen. Das heißt, ich kann halt wirklich einzeln eingreifen in diese Frequenz. Ich kann mir ein ganz kleines Band nehmen und kann sagen, genau diese Frequenz, die stört mich, die klingt komisch, die sitzt etwas anderen im Weg und die kann ich dann ein paar dB leiser machen.
Ja, das ist auch was, ich habe lange bevor wir uns kannten schon Interviews gemacht für YouTube und habe die aufgenommen bei hauptsächlich Festivals und so weiter. Also eigentlich das Aufwendigste, was du machen kannst oder das, wo du die aufwendigste Technik für auffahren kannst. Ich habe dann, um das Audiosignal oder halt um das Interview besser hörbar zu machen. Also man hat es ganz gut gehört, weil ich einen Audiorekorder, einen H2 Zoom immer oder meistens benutzt habe. Aber was auch sehr gut geholfen hat, ist, dass ich die ganz tiefen und die ganz hohen Frequenzen mit dem Equalizer eben runtergezogen habe, sodass die Mitten, wo eben die Sprache, die Stimme ist, mehr in den Vordergrund gerückt ist. Und das hat wirklich schon gut was ausgemacht. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keine Ahnung von irgendwas hatte, das hat schon einen sehr guten Job gemacht.
Ja, das ist halt das Witzige, ne? Dass im Endeffekt der beste Indikator ist immer noch das eigene Ohr, wenn man eine Platte produziert. Da kann man auch, sofern man so halbwegs das weiß, wohin man gucken muss und was man benutzen kann, da kann man das meiste, holt man einfach mit dem eigenen Ohr raus. Und ja, du hast gerade vollkommen recht. Also gerade auch beim Gesang, diese tiefen Frequenzen, die werden unter Umständen je nach Mikrowahl, es gibt ja verschiedene Mikros, Großkondensator-Mikrofone, Großmembran-Mikrofone. Es gibt die kleinen dynamischen, die man auf der Bühne sieht, mit dieser kleinen Kapsel oben drauf. Und jedes Mikro betont halt eine andere Frequenz. Und gerade tiefe Frequenzen sorgen halt dafür, dass alles so ein bisschen tiefe Mitten, die sorgen dafür, dass alles so ein bisschen muffig klingt, so als hätte man eine Decke über irgendwas drüber gelegt. Und gerade bei Sprache macht das dann das Ganze halt schwer verständlich. Also das sind auch die Frequenzen, die ich immer hier für unseren Podcast besonders nach unten ziehe, damit man es hören kann. Oder halt eben auch manchmal wieder reinholen muss. Also im Gegenzug hat man jetzt, wenn man so ein Skype-Interview hat oder wenn man selber ein Telefon benutzt, ein klassisches altes Telefon, die Handys haben ja eine bessere Auflösung, aber so das klassische Festnetztelefon, da hört man halt auch einfach, dass halt genau wie bei Skype halt die Höhen und die Bässe ein bisschen beschnitten sind und man halt nur dieses Mittenband hat. Das klingt dann so ein bisschen nach so einem Radio, nach so einem alten Kofferradio. Und da muss man halt unter Umständen auch so versuchen, zumindest so ein bisschen den Bass wieder reinzudrehen, einfach damit es dann natürlicher klingt wieder.
Machst du das dann mit der Saturation?
Nee, tatsächlich nicht. Das versuche ich dann tatsächlich mit dem Equalizer wieder reinzubekommen, die Saturation. Okay. Also bei Skype hilft irgendwie eigentlich gar nichts. Da ist kein Kraut gegen gewachsen. Man kann es versuchen, man hofft immer ein bisschen, aber wirkliches Kraut ist da leider nicht gegen gewachsen. Das ist halt auch das Ding, was ich vorhin meinte. Ne? Man muss halt immer gucken, dass das Ausgangsmaterial möglichst gut ist. Mhm. Extreme Eingriffe mit EQ, extreme Eingriffe mit Kompression und allem, das hört man halt auch irgendwann. Man holt Störgeräusche mit raus, gerade mit der Kompression. Oder auch mit dem EQ, je nachdem, wenn ich versuche, gewisse Frequenzen zu betonen, dann kriege ich halt auch das Rauschen, das Grundrauschen, das ich bei einem auf Skype oder bei jedem Mikrofon habe, hole ich halt auch wieder mit raus. Ja. Das heißt, das Ausgangsmaterial sollte schon gut klingen, damit man nicht zu viel machen muss. Also ich glaube, so eine Faustregel, die ich mal gehört habe, ist so, beim EQ zum Beispiel so ein Frequenzband 3 dB, vielleicht 4 dB maximal irgendwie bewegen und bevorzugt auch runterziehen und nicht anheben, weil das halt einfach sonst hörbar wird und dann einfach nicht mehr gut klingt.
Ja, man kann ja auch so schön sagen, Garbage in, Garbage out, und das Mischpult ist kein Klärwerk.
Ja, genau. Dieses wunderbare Meme kommt mir da in den Sinn. Der Gesang klingt scheiße. Ja, das ist ein Mischpult und kein Klärwerk. Das habe ich immer gesehen, ja. Ich glaube, eine kleine Sache, die wir hier an der Stelle auch noch anreißen können, wir haben vorhin über den Kompressor gesprochen, weil wir jetzt gerade beim EQ sind und das über das Frequenzband gesprochen haben. Es gibt auch den Multiband-Kompressor. Das ist im Endeffekt ein Kompressor, der so ein EQ und einen Kompressor mischt. Das heißt, ich kann nicht einfach nur sagen, hier ist das ganze Signal und ab einer gewissen Lautstärke drückst du das gesamte Signal runter, sondern ich kann auf ganz bestimmte Frequenzen gucken. Das heißt, ich kann sagen, definiere mir einen Bereich von 80 Hertz bis 140 Hertz oder was auch immer und sage, wenn da der Teil des Frequenzspektrums halt eine gewisse dB-Zahl überschreitet, dann drück den bitte nur runter. So kann ich halt ein bisschen gezielter eingreifen und zum Beispiel Bassfrequenzen, die zum Beispiel für Kopfhörer oder auch für eine Autoanlage sehr gut unter Kontrolle sein müssen, damit sie halt, Bassfrequenzen sind große, lange Wellen, die canceln sich gerne aus. Das heißt, wenn ich viele Bassfrequenzen habe, dann verschwindet der Bass auch gerne mal, weil halt einfach diese ganzen Wellenformen sich dann halt nachher zu Null addieren. Und dementsprechend kann man dann halt gezielt auf sowas eingehen oder bei den Gitarren ist es zum Beispiel Palm Muting, also wenn ich die Gitarre abdämpfe, dann sind die tiefen Mitten gerne mal und stören ein bisschen und sind sehr laut im Sound, weil durch die Verzerrung halt einfach. Und das ist auch typisch, dass man da so einen Multiband-Kompressor draufschmeißt auf genau dieses Frequenzband und den halt so ein bisschen runterdrückt. Oder De-Essing. Bei Sprache ist das auch eigentlich nichts anderes, als halt genau diese Frequenzen, die halt diese scharfen S- und T-Töne haben, halt eben mit einem Multiband-Kompressor runterzudrücken. De-Esser sind halt nur spezifische Multiband-Kompressoren, die darauf spezialisiert sind.
Wenn du viel mit Interviews arbeitest, ist ein De-Esser auch ganz, ganz, ganz wunderbar.
Nötig.
Was macht denn ein Phaser?
Phaser, das ist tatsächlich auch einer der interessanteren und schöneren färbenden Effekte. Ein Phaser ist auch einem EQ gar nicht so unähnlich, deswegen ist es gut, dass wir gerade über den EQ gesprochen haben. Im Endeffekt ist ein Phaser, hat eine gewisse Frequenzkurve und betont halt gewisse Frequenzen über, typischerweise in einer Kurvenform. Das heißt, er hat halt einen gewissen Frequenzbereich, den er wegschneidet, rundrum, rechts und links von dieser Kurve. Die ist auf den Kopf gestellt, praktisch wie eine Parabel, wenn man das aus dem Mathematikunterricht noch kennt. Auf dem Kopf stehende Parabel, das heißt, der Bogen ist nach oben und betont halt ein gewisses Frequenzband zwischen diesen Frequenzen, die weggeschnitten werden, besonders über. Und dieses Frequenzband wird dann mit einem Rate-Faktor, das heißt eine Rate, durch das Frequenzspektrum bewegt. Das heißt, ich habe einmal ein bisschen tiefere Frequenzen, tiefe Mitten oder was auch immer betont, dann schwingt es nach oben und wieder zurück. Dadurch kriegt man so einen oszillierenden Effekt, der halt dann dieses Frequenzband halt betont. Schwierig zu erklären, wie es klingt. Also ich glaube, man kann das am besten vergleichen, das Wah-Wah bei der Gitarre. Das kennt sicher jeder, der schon mal ein Kirk Hammett-Solo gehört hat. Metallica ist ja berühmt für das Wah-Wah. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Phaser, nur dass da halt eben der Parameter nicht automatisiert oder fest eingestellt ist, wie dieses Überbetonen der Frequenzen durch das Frequenzspektrum rotiert, sondern da steuere ich das mit meinem Fuß selber. Das heißt, ich kann halt Kontrolle darüber ausüben, wo gerade die Frequenzen betont werden und wo nicht. Mhm. Und Phaser, also wenn man das mal nachhören möchte, wie sowas klingt, der klassische Phaser-Song überhaupt ist Ain't Talking About Love von Van Halen. Da läuft der Phaser die ganze Zeit durch und das sorgt dafür dieses ja, das äußert sich meistens in so einem, ja, so wie so einem Windrauschen praktisch, das halt durch das Signal geht, weil halt diese Frequenzkurve nach und nach andere Frequenzen betont.
Was macht der Limiter?
Limiter ist praktisch das Gegenteil von der Compression. Im Endeffekt gebe ich hier einen Threshold an, oder das Gegenteil, er macht etwas sehr Ähnliches, aber ein bisschen umgekehrt. Ich gebe hier einen Threshold an und sage, alles, was darunter fällt, machst du bitte lauter. Das heißt, der Limiter ist etwas, was typischerweise, man kann es auch im Mix einsetzen, es gibt Anwendungsfälle vielleicht beim Schlagzeug, wenn man es machen möchte, aber typischerweise ist das eher im Mastering. Das heißt, wenn ich den kompletten Mix habe und alle Instrumente ins Soundbild gepackt habe, dann möchte ich am Ende nochmal die Gesamtsumme bearbeiten. Und da kommt meistens der Limiter zum Einsatz oder typischerweise muss da eigentlich der Limiter zum Einsatz kommen und der dient halt dem gleichen Zweck wie die Compression. Ich möchte Dynamik rausbekommen. Ich möchte eine Platte konsequent durchgehend laut bekommen, damit eben ich nicht ständig an meiner Heimanlage lauter und leiser machen muss, wenn mal ein Akustikpart kommt oder eine ruhige Strophe. Und genau, der nimmt halt im Endeffekt alles, was unterhalb dieses Thresholds liegt, zieht das nach oben und gleichzeitig gebe ich ihm oben einen Endpunkt. Weil wenn ich alles lauter machen würde, dann käme ich wieder in Distortion rein, weil irgendwann wird die Frequenz einfach abgeschnitten, das Signal. Und dann habe ich wieder diesen eklig verzerrten Effekt. Das hört man gerne bei den Platten, so die um diese Death Magnetic-Zeit, da gab es diesen ja den berühmt-berüchtigten Loudness War und jeder wollte lauter sein. Und wenn man die auf einer guten Anlage hört, dann hört man dieses Kratzen, diese leichte Distortion, die halt dadurch kommt, dass halt die Frequenzen viel zu nah am Maximum der Lautsprecher optimieren. Deswegen auch Limiting im Endeffekt, also es wird ein hartes Limit definiert und ab der Frequenz werden dann einfach die lauteren Peaks abgeschnitten. Und dann kriege ich im Endeffekt ein sehr ausgeglichenes, ebenes Signal, das halt dann sich gut übertragen lässt auf alle Audiogeräte, auf denen ich es abhören möchte. Und dementsprechend, also die Compression und der Limiter sind so ein bisschen artverwandt, tun ähnliche Dinge und sorgen für ähnliche Sachen im Mix und im Mastering.
Mhm. Wir kommen jetzt zu was, was du vorhin schon mal angesprochen hast im Zusammenhang mit Delay, und das ist Reverb.
Genau. Reverb ist das, was wir alle kennen, wenn ihr euch mal in einen leeren Kellerraum stellt oder in euer Badezimmer. Das ist im Endeffekt, ist Reverb und Delay sind schon verwandt. Das Delay sorgt halt dafür, dass man die einzelnen Töne raushören kann. Reverb versucht halt das zu emulieren, was wir halt im Raum kennen. Das heißt, ich habe ein Audiosignal, ich spreche, die Welle kommt gegen die Wand, pinkt gegen die nächste Wand und wieder immer so weiter und zurück. Das heißt, ich kann am Ende nicht mehr diese Wiederholung genau ausmachen, bekomme aber durch verschiedenste Wiederholungen, die durch den Raum springen, halt dieses Gefühl von Räumlichkeit. Das heißt, ich bin in einer Kathedrale, da habe ich einen sehr ausladenden Reverb, oder ich bin halt in einem kleinen Studio oder in einem kleinen Kellerraum und habe halt einen sehr kurzen Reverb. Aber ich kann halt im Gegensatz zum Delay die einzelnen Wiederholungen nicht wieder ausmachen, dass ich sagen könnte, okay, hier wird das Signal gerade wiederholt und dann immer leiser, sondern es ist halt im Endeffekt, es ist eine Wiederholung, die aber sehr verwaschen und sehr weich ist und in die aber halt einfach diese Räumlichkeit noch ein bisschen besser transportiert als das Delay. Man kann tatsächlich so ein Reverb auch so ein bisschen mit einem Delay simulieren, indem man das halt sehr breit fächert und verschiedene Delay-Parameter hat, also verschiedene Wiederholungen in verschiedenen Zeitabständen. Aber im typischen Fall nimmt man halt doch einen Reverb, weil der halt einfach durchaus den besseren Effekt im Endeffekt hat. Mit einem Delay kommt man nur so nah dran, wie man ja maximal kommen kann. Reverb ist am Endeffekt doch noch besser.
Okay.
Da gibt es auch tatsächlich interessant für Audio-Menschen, die sich mit Audioproduktion befassen möchten. Es gibt tatsächlich auch Profiles von Räumen. Das heißt, ich kann dann, es gibt gewisse Profile, die kann ich dann als Reverb-Profil benutzen beim Mix. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel die Abbey Road Studios nach Hause holen, weil sich jemand die Möglichkeit mit dem Referenzgeräusch halt einfach diese Reflexion zu modellieren und ich kann mir die dann halt in mein Projekt holen. Das ist eigentlich ganz witzig.
Das ist echt cool. Was ist denn der Tremolo?
Tremolo ist auch wieder eher so ein Modulationseffekt wie Chorus und Phaser, der halt das Audiosignal verändert. Und im Endeffekt ist der nichts anderes als ein Ausschneiden des Signals. Das heißt, ich höre das Signal, dann wird es komplett weggecuttet für einen ganz kurzen Moment. Und dann kommt es wieder, wird wieder weggecuttet für einen ganz kurzen Moment. Das kann ich dann auch wieder im Tempo einstellen, wie oft dieses Signal ausgecuttet werden soll. Klassischer Song, wenn man das mal kurz nachhören möchte, Green Day, Wake Me Up When September Ends. Da ist die verzerrte Gitarre im Intro, die hat diesen Effekt. Man hat halt keinen durchgehenden Ton mehr, sondern der wird immer wieder zwischendrin abgehackt. Das ist auch eher ein Effekt, den man seltener benutzt, aber ist halt dann durchaus gut hörbar und ziemlich cool eigentlich, wenn man dann Platz dafür findet.
Mhm. Und was macht der Vocoder?
Vocoder an sich ist ein Gerät aus der Telefontechnik, das im Endeffekt dafür benutzt wurde, ein Analogsignal auf eine elektrische Leitung übertragen zu können und so dann halt eben transportieren zu können. Und der Vocoder in der Musik ist im Endeffekt ein Gerät, mit dem ich dann halt die Stimme auf gewisse Töne modellieren kann. Das heißt, ich kann halt eine Stimme nehmen und kann sie halt dann den Ton, der gesungen wird oder der gesprochen wird, kann ich dann halt eben verändern. Teilweise über ein Keyboard war das früher typischerweise, dass man das halt da rein über das Keyboard steuern konnte. Und im Endeffekt kann ich so halt so einen kleinen künstlichen Chor erzeugen, indem ich halt aus einer Stimme verschiedene Stimmen machen kann, die halt dann aber auch sehr, sehr durch diese Umwandlung analog auf elektrisches Signal halt dann auch sehr künstlich klingen und dann auch sehr leicht roboterhaft rüberkommen. Mhm. Also das ist auch nicht ganz unverwandt mit dem Autotune, das man kennt von Songs wie Cher.
Do you believe in life after love?
Ja, genau. Ist nicht unbedingt unähnlich. Autotune ist so ein bisschen die neuere Variante davon. Vocoder war halt früher das, was noch sehr, sehr zerhackt klang und sehr nach Roboter klang.
Okay, das sind die Audioeffekte, die jetzt auf diesem Bild mit dem Hund eben drauf waren. Wir haben ja gesagt, es gibt noch auf jeden Fall zwei andere, die wir kurz anreißen wollen. Und das eine ist das Gate.
Ja, Gating ist eine relativ wichtige Sache. Im Endeffekt ist das dem Kompressor nicht ganz so unähnlich, indem ich auch da wieder einen Threshold angebe. Da ist halt nur der Threshold, was über diese Grenze an dB geht. Das möchte ich hören. Alles andere wird ausgeblendet und wird halt einfach komplett stumm geschaltet beim Gating. Das ist eine Sache, die man zum Beispiel sehr, sehr gerne auf einem Schlagzeugbereich sehr, sehr viel einsetzt. Auch beim Gesang kann man es theoretisch einsetzen. Oder auch bei einer Audioaufnahme zum Beispiel, wenn wir, du hast vorhin angesprochen, Audio-Interviews zu machen auf einem lauten Festival oder so. Mhm. Das heißt, wenn keiner reden würde, kann ich und mache ich das auch tatsächlich, wenn ich unsere Podcast-Folgen schon mal mische, die so aufgenommen worden sind. Auch wenn ich eine Skype-Folge habe, wo einfach ein Rauschen drauf ist. Dann kann ich einfach sagen, alles, was unter dieser dB-Frequenz ist, das beachte einfach gar nicht und schneide es komplett raus. Mhm. Das heißt, ich bekomme dann halt eben komplette Stille und dann geht das Gate auf, deswegen auch Gate-Tür. Sobald ich über diese dB-Schwelle komme, geht das Gate auf und lässt das Audiosignal wieder durch. Mhm. Beim Schlagzeug ist der klassische Anwendungsfall, ich habe halt Close-Mics an Kick-Drum, Snare-Drum, an den Toms. Die haben natürlich auch sogenannten Bleed, das heißt, die anderen Instrumente, gerade die Becken, oder auch die Snare-Drum sind halt sehr, sehr präsente Instrumente, die auch über diese Close-Mics, trotzdem, dass sie direkt am Fell des jeweiligen Schlagzeugteils sind, halt trotzdem zu hören sind. Und damit mir das halt dann nicht immer reinspielt und ich das dann nicht mit Kompression hochhole, kann ich das halt im allerersten Schritt weggaten. Das heißt, ich sage, alles, was leiser als das ist, schneid weg. Und dann habe ich wirklich nur noch die eigentlichen Hits und die Schläge auf dem jeweiligen Teil des Schlagzeugs zu hören.
Dann, wir hatten gerade das Thema Autotune und ich habe hier eine ganz kurze Beschreibung des Pitch-Shifters, die du natürlich gleich gerne noch ausführlicher machen kannst. Der Pitch-Shifter führt eine Veränderung der Tonhöhe herbei und ändert daher Frequenzen. Hierzu zählen der Harmonizer, der ein rückgekoppelter Pitch-Shifter ist, oder Autotune.
Genau, Autotune ist Pitch-Shifter. Man nennt es halt heutzutage nur meistens Autotune. Harmonizer ist ganz ähnlich. Der kann halt dann im Endeffekt aus einem Signal mehrere Stimmen machen. Also eine Harmonie praktisch bauen. Das heißt, er kann automatisch, man kann diesen Plugins jeweils die Tonart des Songs mitgeben. Das heißt, die wissen dann, welche Töne in der jeweiligen Tonart drin sind und können dann halt ganz schlicht und ergreifend den Ton, der gesungen wurde, halt auf die richtige Tonhöhe, solange nah genug dran war. Das ist natürlich auch ein Algorithmus, der da rät, wohin der Ton gehört. Im Endeffekt, also wenn ich so schief singe, dass gar nichts mehr geht, dann kann auch das nicht mehr helfen. Genau, das wäre halt Autotune, würde das halt automatisch machen. Ich kann natürlich auch hingehen und kann tatsächlich diese Noten reinmalen, wie beim Vocoder, und kann sagen, der Ton ist das jetzt bitte. Dann wird es aber auch ganz schnell sehr, sehr künstlich. Mhm. Genau, ein Harmonizer macht halt das Gleiche. Der nimmt sich dann halt nur passende Harmonien aus der jeweiligen Tonart und legt die drüber. Dann kann ich mir mit einer Stimme halt ruckzuck einen Chor erschaffen, der sehr künstlich und nach einem Roboterchor klingt. Aber es ist ein Chor.
Immerhin. Alles klar, das waren erstmal so die wichtigsten Audioeffekte. Wenn ihr da draußen der Meinung seid, wir haben einen ganz wichtigen Effekt vergessen oder wir sollten unbedingt nochmal Effekt XY erklären, schreibt uns das gerne. Wir machen ja auch gerne dann mal wieder eine Folge, wo wir Fragen beantworten, die auch zu unseren Technikfolgen immer mal reinkommen. Und ich danke dir wieder, Tobi, dass du das alles so interessant und ausführlich erklärt hast.
Es ist immer schwierig, das halt so halbwegs verständlich zu machen für jemanden, der nicht mit Audioproduktion arbeitet. Das ist immer so ein bisschen der Versuch. Deswegen verzeiht mir, wenn ich ab und zu ein bisschen stottere und versuche, eine möglichst leichte und greifbare Erklärung für alle zu finden.
Gut, dann euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.